Ja, ich begrüße Sie und bedanke mich erstmal, dass Sie Ihre Mittagszeit opfern, um sich mit Themen zu beschäftigen, die man zwar momentan in den Feuilletons auch lesen kann, die aber doch für Nichtphilosophen erstmal etwas abseits sind. Ich habe das, als ich die Einladung bekam, übertitelt: Ist unsere Freiheit des Willens gefährdet? Und da war die Debatte um Willensfreiheit in den verschiedenen Feuilletons auch auf hohem Niveau. Das ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen abgeflacht. Bin ich zu verstehen akustisch? Oder okay. Ich möchte heute in drei Schritten vorgehen. Ich werde Ihnen erstens ganz kurz das Grundproblem schildern, welches sich hinter der Frage nach der Freiheit unseres Willens verbirgt. Danach werde ich auf die momentan gerade abgeflaute Debatte eingehen, die sich in den letzten Wochen und Monaten in den Medien abgespielt hat, aber auch ganz exemplarisch. Und abschließend in dem dritten Teil versuchen, ein anderes Licht auf diese Ereignisse zu werfen, als Sie es vielleicht vermuten, indem ich einige provozierende und hoffentlich dann die Diskussion anregende oder bereichernde Thesen formuliere. Das wird also bewusst pointiert sein, um Resonanz zu bekommen. Das Problem der Freiheit des Willens ist ein philosophischer Klassiker. Das wird seit mehr als 2000 Jahren immer wieder diskutiert, es wird immer wieder neu aufgelegt und es gibt kaum einen der großen bedeutenden Philosophen in der abendländischen Geschichte, der sich nicht zu dem Problem geäußert hat. Und von daher gibt es in unserem Fach, so würde ich das beschreiben, eine gewisse Expertise in Form von sehr elaborierten, differenzierten Begriffsanalysen und Begründungsstrategien. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass keine der mindestens zwei Lager in der Debatte bisher einen endgültigen Sieg davongetragen hat. Ob es überhaupt nur zwei Seiten in der Debatte sind oder ob es mehrere Optionen gibt auf die Frage nach der Freiheit des Willens und der Verträglichkeit von Freiheit und Determiniertheit zu antworten, ist schon strittig. Der Hinweis, dass in der Philosophie seit mehr als 2000 Jahren keine definitive Antwort gegeben wird, ist vielleicht für Sie nicht überraschend. Das ist in unserer Disziplin auch selten so, dass wir definitive Antworten bekommen. Wenn wir das schaffen, dann deswegen, weil die Antwort darin besteht, dass die bisherige Frage falsch gestellt war. Wenn es sich dagegen um Grundfragen handelt, dann ist es in der Regel so, dass sich verschiedene Antworten auf diese Fragen mit mehr oder weniger plausiblen Aspekten und Beweislasten und attraktiven Nebenwirkungen verteidigen lassen, sodass man die Leistung der Philosophie eher darin sehen muss, das Spektrum der möglichen vertretbaren Antworten und die Zusammenhänge, die zwischen verschiedenen Teilantworten bestehen, sichtbar zu machen. Also in dem Sinne kann man von den Philosophen nicht verlangen, dass sie zeigen, dass eine Option die wahre oder die richtige ist, wobei ich gestehen muss, dass Philosophen auch gerne dieser Versuchung erliegen. Ich mache das im Folgenden auch. Ich werde so tun, als sei meine Darstellung der Sachverhalte die einzig wahre. Ich bin aber im Prinzip bereit, andere nachher zur Kenntnis und auch zur Geltung kommen zu lassen. Das ist einfach jetzt ein bestimmter Redegestus. Wenn man so ein Grundproblem hat, was immer wieder auftaucht und was immer wieder zu verschiedenen Antwortstrategien reizt, dann spricht das dafür, dass hier konfligierende, miteinander im Widerstreit liegende Intuitionen im Spiel sind. Beim Freiheitsproblem kann man zwei prominente benennen, und ich vermute, das sind Intuitionen, die nicht nur ein Philosoph hat. So ist es zum Beispiel plausibel, dass die vollständige Determiniertheit meines Handelns zu einem Zeitpunkt T, also zum Beispiel jetzt, durch Umstände, die bereits lange vor meiner Geburt festgelegt haben, zum Beispiel kurz nach dem Urknall, und die jetzt festlegen, wie ich mich entscheiden und handeln werde im nächsten Moment, dass diese Determiniertheit mit der Freiheit und der Verantwortlichkeit meines Handelns und meiner Entscheidung nicht verträglich ist. Etwas weniger kompliziert: Wenn es Umstände vor der Geburt einer Person gibt, die zwingend festlegen, was diese Person zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens entscheidet oder tut, dann spricht dieser Zusammenhang dafür, diese Person für ihre Handlungen nicht für verantwortlich und sie nicht für frei zu halten. Das ist die Intuition, die dahinter steckt, dass die Determiniertheit der Welt und die Freiheit unseres Willens nicht zusammenpassen. Umgekehrt ist es aber genauso plausibel, dass wir für unser Handeln und unsere Entscheidungen nicht verantwortlich sein könnten, wenn diese bloße Zufallsereignisse wären. Wenn also die Sequenz meiner Sprechakte in den nächsten Minuten die bloßen zufälligen Ergebnisse eines Zufallsgenerators wären, also es überhaupt keine Regelmäßigkeit gäbe, wenn sie also indeterminiert wären, dann wäre das auch kein besonders beruhigender Befund dafür, dass ich gerne für meine Handlungen und Entscheidungen frei und verantwortlich sein möchte. Ja, das ist sozusagen die These von den Philosophen, die sagen, Determiniertheit in einem bestimmten Sinn ist gerade notwendig dafür, um verantwortlich sein zu können. Weil ein Zufallsgenerator ist eben Zufall, aber nicht Freiheit. Und dann kann man sehen, welche Partei ruft welche Intuition ab, um ihre Grundstrategie plausibel zu machen. Und ich halte am Anfang erstmal fest, dass beide Überlegungen, wie wir sagen, prima facie, als Ausgangsintuition etwas Plausibles an sich haben. Und es gibt noch mehr von solchen Intuitionen. Aber schon diese ganz knappe Skizze bringt meines Erachtens zwei Ebenen ins Spiel. Auf der einen Ebene fragen wir nach der Vereinbarkeit von Freiheit mit etwas, das ich jetzt gerade Determinismus genannt habe. Ja, das ist so der Klassiker, Freiheit und Determinismus. In Wahlkampfzeiten nennt man das manchmal dann ein bisschen anders, mit oder, Freiheit oder, und dann kommt was Böses, wie immer man das will. Aber dieses Freiheit oder Determinismus ist so ein klassischer Oppositionsbegriff, ein Oppositionspaar. Das ist die eine Frage. Sind Freiheit und Determinismus vereinbar? Auf einer anderen Ebene stellen wir diese Frage aber nicht im luftleeren Raum, sondern so, wie ich das gerade gemacht habe, mit Bezug auf die Frage, hat es Auswirkungen auf unsere Praxis fürs Verantwortlichsein, dafür, dass wir uns gegenseitig Verantwortung zuschreiben, dass wir uns als frei und autonom begreifen, dass wir den Respekt vor Autonomie voreinander einfordern und so weiter. Das ist eine ganz andere Frage. Wenn man aber Freiheit und Determinismus thematisiert und zum Beispiel die These formuliert, dass die nicht zusammenpassen, dann macht man das meistens nicht als Philosoph um der theoretischen Beschäftigung willen, sondern weil man das Gefühl hat, da steckt etwas von eminenter, praktisch, ethischer, politischer Bedeutung dahinter. Deswegen ist es auch, wenn man jetzt rein philosophisch redet, gar nicht so leicht zu fragen, ob die Willensfreiheitsdebatte in die theoretische oder in die praktische Philosophie gehört. Das hängt nämlich ganz schwer davon ab, auf welcher Ebene des Problems man sich eigentlich bewegt. Wenn man hier nicht gleich zu Beginn im Dickicht begrifflicher Verwirrung und konfligierender Intuition untergehen will, muss man einige Differenzierungen vornehmen. Und wenn man die einmal gemacht hat, fällt es einem auch leichter, die Debatten in den Feuilletons, die ja immer in 7 Minuten Radiostatements und 2,5 Seiten oder Spalten in Zeitschriften gepackt werden müssen, also sehr komprimiert sind, etwas genauer einordnen zu können. Ich werde jetzt 4 unterscheiden. Die eine Frage ist, wie verhält es sich zwischen Determinismus und Willensfreiheit begrifflich? Schließt Determinismus begrifflich so etwas wie Freiheit aus, ja oder nein? Das ist eine begriffliche Frage. Wie verwenden wir die Begriffe? Dann kommt man relativ schnell zu einem Punkt, wo man sagt, man muss den Begriff der Freiheit differenzieren Und die Philosophen haben sich da sehr viel einfallen lassen. Ich werde jetzt nur die gröbste dieser Unterscheidungen kurz erwähnen, nämlich die zwischen Handlungs- und Willensfreiheit. Handlungsfreiheit heißt, wenn ich etwas Bestimmtes will, dann kann ich es durch eine Handlung auch umsetzen. Philosophen lieben an dieser Stelle das Beispiel, ich will ein Bier trinken und ich bewege mich zum Kühlschrank und hole mir eine Flasche Bier. Ja? Das, sagten viele, reicht aber für Freiheit in irgendeinem interessanten Sinn nicht aus. Denn es könnte ja sein, dass der Wunsch, ein Bier zu trinken, in mir aufgrund einer psychischen Störung, einer Manipulation oder sonstiger determinierender Umstände entsteht, dass ich also zwanghaft wünsche, ein Bier trinken zu wollen. Und für eine wirkliche Freiheit brauchen wir mehr, nämlich die Freiheit zu wollen, was wir wollen. Ja? Ich kann entscheiden, ob ich ein Bier trinken will oder lieber ein Mineralwasser, um auf meine Figur zu achten und klaren Kopf zu behalten. Und es liegt an mir. Das nennen die Philosophen Willensfreiheit. Und es ist eine relativ ausgemachte Sache, für unser Fach also eine relativ gut abgesicherte Erkenntnis, dass Handlungsfreiheit und Determiniertheit der Welt zusammenpassen. Weil einfach die Determiniertheit auf der Ebene der Motive, der Wünsche, der Absichten entsteht und dann die Freiheit darin besteht, dass jemand das umsetzen kann. Diese Handlungsfreiheit kann eingeschränkt sein. Wenn man sie fesselt, können sie bestimmte Absichten, ihren Körper zu bewegen, nicht mehr umsetzen, obwohl sie vielleicht frei sind, die Absicht zu haben, aber nicht mehr die Handlungsfreiheit haben, sie umzusetzen. Der Gefangene in Kerkern, der dann sagt, aber die Gedanken sind frei, der meint die Willensfreiheit, obwohl er gerade sieht, dass er seine Handlungsfreiheit nicht mehr hat. Die strittige Frage ist eigentlich immer, ist Willensfreiheit, die Freiheit zu wollen, was man will, aufgrund freier Entscheidungen einen Willen zu haben, ist das verträglich? Kann man das zusammendenken mit dem Bild einer Welt, die determiniert ist? Ja oder nein? Das ist das klassische philosophische Problem. Davon zu unterscheiden, ist eine materiale Frage, nämlich die Frage danach, ist unsere Welt denn determiniert oder nicht? Und die beiden Dinge auseinanderzuhalten, die Frage nach der Verträglichkeit des Begriffs der Determination und des Begriffs der Willensfreiheit als der Frage nach einem Verhältnis zweier Begriffe zueinander, ist streng zu unterscheiden von einer materialen Frage, nämlich der, leben wir in einer determinierten Welt oder leben wir nicht in einer determinierten, sondern in einer indeterminierten Welt. Ja, Sie müssen sozusagen jetzt vor Ihrem geistigen Auge ein Quadrat haben mit 4 Feldern. Sie können nämlich jetzt sagen, Autonomie und Freiheit sind verträglich, also Freiheit und Determinismus sind verträglich und unsere Welt ist indeterminiert. Sie können sagen, Freiheit und Determiniertheit ist verträglich und unsere Welt ist determiniert. Das macht keinen großen Unterschied sozusagen. Wenn Sie aber sagen, Freiheit und Determiniertheit sind nicht miteinander verträglich oder wie die Philosophen sagen, nicht kompatibel, dann wird es von entscheidender Bedeutung sein für Ihre weiteren Überlegungen, ob Sie glauben, dass wir in einer determinierten Welt leben oder ob Sie glauben, dass wir nicht in einer determinierten Welt leben. In dem einen Fall werden Sie nämlich sagen, erstens Freiheit als Willensfreiheit verstanden und Determiniertheit sind nicht miteinander verträglich. Zweitens, wir leben in einer determinierten Welt, also ist Freiheit eine Illusion. Oder Sie sagen, ich kann zeigen, Freiheit und Determiniertheit sind als begriffliche Konstrukte nicht miteinander verträglich, aber wir leben in einer nicht determinierten Welt, Schwein gehabt. Ja, das sind zwei ganz verschiedene Antworten. Wichtig ist aber, die Frage nach dem Verhältnis von Determinismus und Willensfreiheit ist eine begriffliche Frage. Die ist ähnlich wie die Frage, ob die Bestimmung Junggeselle sein und weiblich sein, miteinander verträglich sind, ja oder nein. Dazu brauchen Sie keine empirischen Forschungen. Wer die Bedeutung der Begriffe präzise bestimmt, ist in der Lage, diese Frage zu beantworten. Das Problem ist nur, dass die Begriffe von Freiheit und Determinismus sich nicht so leicht begrifflich bestimmen lassen wie die des Junggesellen und die des Weiblichseins. Auch da kann man sagen, da gibt es Grenzfälle und Probleme, aber bei den Begriffen Freiheit und Determinismus ist es noch viel komplizierter. Was nur wichtig für meine Überlegung ist, es handelt sich um Begriffsklärung. Während die Frage, ob die Welt determiniert ist oder nicht, zumindest einen großen materialen Anteil enthält. Das kann man nicht allein durch begriffliche Überlegungen entscheiden. Ob das eine rein empirische Frage ist, das ist wieder eine spannende Überlegung. Es spricht einiges dafür, dass nicht nur rein empirische Daten gebraucht werden, um das zu entscheiden, sondern auch andere Begriffe wie der Gesetzesartigkeit, der Beobachtbarkeit, der Stetigkeit und so weiter. Aber es ist klarerweise eine Frage, die auch an die reale, materielle Beschaffenheit der Welt gerichtet ist. Von all dem zu unterscheiden ist eine vierte Frage, nämlich die, ist Willensfreiheit überhaupt eine notwendige Bedingung für unser ethisches Selbstverständnis? Ich hatte ja gesagt, die meisten diskutieren das Problem der Willensfreiheit immer schon mit Blick auf mögliche ethische und politische Konsequenzen. Und es könnte ja nun sein, dass ich als praktischer Philosoph unser ethisches Selbstverständnis analysiere und feststelle, da ist alles Mögliche wichtig, aber Willensfreiheit ist gar nicht wichtig für die Ethik. Das ist ja keine triviale Voraussetzung zu sagen, dass wir in unserem ethischen Selbstverständnis so etwas wie Willensfreiheit notwendig voraussetzen. Das könnte so sein, vielleicht ist es aber nicht so. Und dieser Aspekt des Problems ist natürlich auch einer, der genuin in die Philosophie oder in andere Disziplinen, die sich mit normativer Geltung beschäftigen, fällt. Und das ist wieder keine rein empirische und keine naturwissenschaftliche Frage. Ein Naturwissenschaftler ist natürlich nicht darauf trainiert, zu analysieren, wie unser ethisches Selbstverständnis funktioniert. Das ist vollkommen klar, das ist eine andere Disziplin. Das heißt aber, schon an dieser Stelle kann man sagen, begriffliche Unterscheidungen wie die zwischen verschiedenen Freiheitsbegriffen, begriffliche Fragen nach dem Verhältnis der Verträglichkeit von Determinismus und Willensfreiheit und die Frage danach, welche Voraussetzungen wir in unserem ethischen Selbstverständnis machen, sind genuin philosophische Fragen. Die Frage danach, ob unsere Welt determiniert ist oder nicht, hat einen hohen materialen Anteil, der von den entsprechenden Disziplinen beantwortet werden muss. Ich wäre sogar bereit zuzugestehen, dass diese Frage vollständig den dafür zuständigen Disziplinen überlassen wird. Aber drei der vier Grundprobleme sind keine empirischen Fragen und keine Fragen, von denen man irgendwie meinen könnte, dass sie naturwissenschaftlich beantwortbar, eigentlich nicht mal formulierbar, also als Fragen formulierbar sind. Also erster Befund, die Frage nach dem Verhältnis von Willensfreiheit und Determinismus kann im Grunde gar nicht innerhalb einer Naturwissenschaft gestellt werden. Wer als Naturwissenschaftler diese Frage stellt, stellt sie nicht als Naturwissenschaftler, sondern als Philosoph, als ethisches Subjekt oder wie auch immer. Er ist nicht mehr im Gebiet seiner Spezialkompetenz. Er ist vielleicht im Gebiet seiner Spezialkompetenz genau dann, wenn er darüber redet, ob bestimmte Gehirnvorgänge determiniert sind oder nicht. Das ist die Antwort auf die materiale Frage, die eine der vier ist, aber nicht auf die anderen. Zum anderen muss angesichts der normalerweise herrschenden Zurückhaltung von Naturwissenschaftlern gegenüber metaphysischen oder normativen Überlegungen überraschen, wenn diese jüngste Debatte von Personen maßgeblich initiiert worden ist, die prima facie dem Lager der Naturwissenschaften zuzuordnen sind, nämlich von Hirnforschern. Das ist erstmal, wenn man überlegt, dass die Naturwissenschaftler in aller Regel sehr zurückhaltend sind, sich auf das Gebiet der Ethik oder der Metaphysik zu begeben, da sind sie sehr vorsichtig, überraschend, dass hier so eine massive Argumentationsoffensive stattfindet. Das finde ich ist ein interessantes Phänomen. Ich komme zum zweiten Schritt. Wenn man sich das soweit klargemacht hat, dann muss man sich zum einen fragen, ob es in der Debatte der letzten Monate auf philosophischer Ebene irgendwelche innovativen Entwicklungen gegeben hat. Irgendwelche neuen begrifflichen Unterscheidungen, irgendwelche herausgearbeiteten Bezüge von Argumentationsmustern, die man so bisher nicht gesehen hat. Und die Antwort lautet eindeutig nein. Nichts. Es ist dort philosophisch gesehen nichts Neues passiert. Es sind, soweit ich das verfolgt habe, nur die lange bekannten Positionen bezogen, und mit lange meine ich seit 2000 Jahren, und die lange bewährten argumentativen Schachzüge durchlaufen worden, von allen Seiten, immer wieder. Das war nichts Innovatives. Zum anderen muss man sich fragen, ob es im naturwissenschaftlichen Kontext Entwicklungen oder Entdeckungen gegeben hat, die dazu Anlass geben, das Problem der Willensfreiheit in neuem Lichte zu betrachten und neu aufzuwerfen. Das könnte ja sein. Sie erinnern sich, die materiale Frage, leben wir in einer determinierten Welt, hat immer auch damit zu tun, was wir über diese Welt wissen. Und es könnte ja sein, dass man neue Befunde entdeckt hat, wo man jetzt sagt, bisher haben wir geglaubt, bestimmte Vorgänge, zum Beispiel im Gehirn, die sind indeterminiert. Ich kann jetzt aber zeigen, aufgrund neuerer experimenteller Daten oder sonstiger Dinge, dass sie doch determiniert sind. Dann müssten wir natürlich gucken, was hat das für Konsequenzen auf unser Gesamtpaket zu dem Problem. Aber auch hier ist die ernüchternde und meines Erachtens auch beruhigende Antwort, nein. Da ist nichts Neues passiert, soweit ich das sehen kann. Die berühmten Libet-Experimente, auf die man immer wieder sich Bezug nehmend stützt, die sind nicht neu. Die sind bereits vor 30 Jahren vorgetragen und damals bis zur Erschöpfung diskutiert worden. Und es gibt da nichts Neues. Das, was heute da immer wieder herangezogen wird, sind die alten Experimente, sind die alten Daten, sind die alten Überlegungen. Da ist, soweit ich das sehe, überhaupt kein Anlass gewesen. Auch die Befunde der Hirnforschung geben für die grundlegenden Fragen, die sich um das Problem der Willensfreiheit ranken, soweit ich das sehen kann, nichts weiter her. Da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Also wenn jemand mir zeigen kann, dass es dort neue Erkenntnisse gibt, die wirklich Konsequenzen haben für dieses Gesamtpaket der Fragen, schaue ich mir das gerne an. Soweit ich sehe, gibt es dort aber nichts Neues. Sie sind, wenn ich an die bildgebenden Verfahren und so weiter denke, nicht einmal geeignet, die Frage nach der kausalen Determiniertheit unserer Welt einer Beantwortung näher zu bringen. Was dort gezeigt werden kann, ist eben, dass messbare Abläufe mit einer introspektiven Selbstbeschreibung der Subjekte in ein spannungsreiches Verhältnis kommt. Daraus folgt aber gar nicht, dass das, was gemessen wird, determiniert ist oder nicht, weil wir schon das Problem haben, den Bezug zwischen Selbstbericht und Messung zu deuten. Weil der Selbstbericht wird überhaupt nicht gemessen, der wird einfach als Bericht aufgenommen. Das sind aber auch alles Probleme, die aus der alten Diskussion mit den Libet-Experimenten lange bekannt sind, wo er ja auch im Rahmen seiner Zunft durchaus Kritik bekam. Also mein Fazit aus der Debatte ist, ich habe nicht wirklich verstanden, warum diese Debatte an dieser Stelle mit dieser Vehemenz geführt worden ist. So wie sie geführt worden ist. Ich glaube, ich habe sehr wohl verstanden, worum es ging. Und das möchte ich Ihnen jetzt im dritten Teil ganz kurz schildern. Die Frage ist nämlich, worum ging es eigentlich? Die Frage, warum diese Aufregung? Eine schnelle Antwort wäre der Hinweis auf das Sommerloch, auf Medienspektakel oder Lust auf vermarktungsfähige Selbstdarstellung. Ich will gar nicht ausschließen, dass solches auch immer im Spiel ist. Das ist bei allen Seiten so und es sind ja Philosophen wie Nichtphilosophen gleichermaßen beteiligt gewesen. Und manchmal vermute ich, dass zumindest die Philosophen, die sich auf diese Debatte provoziert durch naturwissenschaftliche Neuigkeiten oder auch Nichtneuigkeiten immer wieder einlassen, die andere Dimension, um die es geht, glaube ich, nicht so recht sehen. Ich bin zumindest sicher, dass es sich lohnt, diese Perspektive einmal einzunehmen, und dann zur Diskussion zu stellen. Meine These ist nämlich, dass es in dieser Debatte, wie auch in einigen anderen der letzten Zeit, zum Beispiel um den Hirntod, um menschliche embryonale Stammzellen oder die wissenschaftliche Erforschung des Geistes, letztlich um die Frage nach der kulturellen Vorrangstellung der Naturwissenschaften geht. Es geht letztlich um die Frage, wer hat die Deutungshoheit in unserer Kultur? Das ist das, worum es eigentlich geht. Und in der Fußnote zu Deutungshoheit stehen all die schönen Dinge wie Forschungsgelder, Reputation und so weiter. Und das war hier ein typisches Beispiel für diese Funktion einer solchen Debatte. Die Provokation liegt nämlich in dem impliziten Anspruch, unsere alltägliche und normativen Selbstverständnisse stehen auf dem Prüfstand, wenn naturwissenschaftliches Wissen sich ändert. Das ist die Prämisse. Wenn wir was Neues entdecken, dann ist unser alltägliches normatives Selbstverständnis zu korrigieren. Das ist sozusagen die Richtung der Anpassung. Damit wird unsere normative Praxis unter Rechtfertigungsdruck gebracht, wenn in einem Spezialbereich unserer Kultur bestimmte Ergebnisse und Befunde gewonnen werden. Das ist sozusagen die implizite Botschaft. Ja? Hier haben wir etwas gefunden und jetzt muss der Rest bis hin zur Veränderung unserer Strafgerichtsprozessordnung daraufhin abgestimmt werden. Diese Provokation hat meines Erachtens zwei Dimensionen. Die eine betrifft die Kompetenz der Philosophie. Wie ich eingangs geschildert habe, sind die meisten Fragen, um die es in diesem Kontext geht, philosophische und gar nicht empirische Fragen. Und daher ist es wichtig, nicht nur die Argumente für oder wider die Willensfreiheit zu prüfen, die durch die Hirnforscher in die Debatte eingebracht werden. Wenn sie neue Daten haben, müssen wir überlegen, was daraus für den Rest folgt. Vollkommen klar. Mindestens genauso wichtig ist es aber, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir uns hier gerade nicht auf dem Felde der Naturwissenschaften bewegen, sondern eben dem der Philosophie. Also die Philosophen tun gut daran, ihre Kompetenz herauszustellen und auch einzufordern. Ich lasse jetzt den Hinweis auf Herrn Libet aus Zeitgründen einfach weg. Die zweite Dimension dieser Provokation betrifft die Frage nach dem Stellenwert der Naturwissenschaften in unserer Gesellschaft und in unserem kulturellen Selbstverständnis. Und das ist die viel fundamentalere Frage und die, wie ich finde, auch viel wichtigere. Es fällt schwer, in den vehementen Argumentationen in der Willensfreiheitsdebatte nicht den impliziten Anspruch auf eine Leitungsfunktion zu sehen. Ganz analog, wie er sich nannte, Bürger Merkel gegenüber Bundespräsident Rau die Forschungsfreiheit einklagte gegenüber religiös-ethisch motivierten Einschränkungen. Es ging damals um die menschlich-embryonalen Stammzellen. Da ging es eben um ganz fundamentale Fragen. Es fiel auch nicht umsonst der Begriff Kulturkampf und so weiter. Gut, das Buch zum Thema ist schon 1870 erschienen. Es war David Friedrich Strauss, der gesagt hat in seinem Buch Der alte und der neue Glaube, Religion und Philosophie als Leitkultur unserer Gesellschaft haben abgedankt und die Naturwissenschaften treten an ihre Stelle. Sie sind die neue Leitfigur und unser Dogma lautet, sie haben die kulturelle Deutungshoheit. Das war 1870. Das heißt aber, das ist nicht mehr als ein Dogma, eben ein Glaubensbekenntnis. Und es ist philosophisch gesehen nicht sonderlich plausibel. Wenn man diese Dimension der Debatte übersieht oder nicht thematisiert, dann läuft man meines Erachtens Gefahr, wirklich die Willensfreiheit zu untergraben. Warum? Wir setzen uns der Gefahr einer suggestiven Rhetorik aus, ungedeckter argumentativer Übergänge von naturwissenschaftlichen Daten zu philosophisch-begrifflichen Konsequenzen. Es werden Intuitionen und verworrene Begriffe benutzt, um falsch gestellte Fragen mit scheinbar plausiblen Antworten zu beantworten, aus denen dann nicht mehr gesicherte Folgerungen bis hin zur Veränderung der Strafgerichtsprozessordnung abgeleitet werden. Und das alles in einem hochsensiblen politisierten Raum auf offener Bühne. Was ich hier gesagt habe, hat nichts mit einer wissenschaftsfeindlichen Grundhaltung zu tun. Das wäre ganz falsch. Ganz im Gegenteil. Mir geht es nur darum, darauf hinzuweisen, dass nicht jede Aussage eines Naturwissenschaftlers eine naturwissenschaftliche Aussage ist. Und nicht jede Argumentation eines Naturwissenschaftlers sich auf dem Gebiet der Naturwissenschaften bewegt und damit durch seine Kompetenz auch abgedeckt ist. Ich plädiere für eine entschiedene Zurückweisung des Scientismus als einer Form der Wissenschaftsgläubigkeit, nicht gegen die Naturwissenschaften, solange diese sich auf ihrem Felde bewegen und gemäß ihrer eigenen sehr hohen Erkenntnis- und Exaktheitsstandards Wissen produzieren. Da wäre ich der Letzte, der dagegen etwas hat. In der Debatte um die Willensfreiheit aber haben wir uns im Feld der Philosophie bewegt, sodass nach den Regeln der Philosophie gespielt wird. Es ging teilweise auch um ethische und politische Konsequenzen. Und dort sind wir dann alle als politische und mündige Subjekte gefragt. Eine Delegation an naturwissenschaftliche Spezialkompetenz wäre, so sehr sie von manchem wohl auch als Entlastung erlebt würde, eine echte Bedrohung unserer Willensfreiheit. Und dies gilt es zu erkennen und zu vermeiden. Ich danke Ihnen.